Danke, Hansi. Danke allen, die das möglich gemacht haben, dass ich heute hier sein darf. Das ist eine, ja, also es ist ja wirklich schon familiär, könnte man schon fast sagen, nicht? Also es ist eine so schöne Gemeinde. Ich glaube, es ist eine der schönsten Deutschlands. Und es ist, ja, ist so, finde ich. Komme immer wieder gerne hier, natürlich auch, weil uns hier das so verbindet, die Freundschaft, die Liebe mit Uwe. Wir waren jetzt gerade mit zusammen in der Fastenfreizeit da in der Flambacher Mühle in Klausthal-Zellerfeld im Harz. Eine Woche zusammen. Und Uwe war ja früher der Gemeindeleiter bei uns, bis ihr ihn abgeworben habt hier in der Elim in Hamburg. Naja, gut, und ja, ich meine, wenn ihr nicht nach Hamburg kommt, dann kommen wir halt hierher und schauen mal, wie es dem Ländle so geht. Meine Stimme ist nicht so ganz fit. Das liegt daran, dass wir uns da so ein bisschen erkältet haben im Harz. Da, das war so ein starker Temperatursturz von einem Tag auf den anderen. So mit 25 Grad da angekommen und dann zwei Tage später waren es so 4,5 Grad morgens. Und das ist dann so ein bisschen unter anderem auch auf die Stimmbänder gegangen. Die anderen Familienmitglieder waren dann so ein bisschen erkältet und jeder hatte da das an. Meine Frau, die war heute Morgen ja schon hier, der hat auch so ein bisschen mit der Stimme, aber es geht. Und wir haben auch ganz viel dafür gebetet, dass der Herr mir die Stimme erhalten möge, weil es von hier ja dann nach morgen dann ins Allgäu geht und dann eine Woche Seminar dort und dann danach die Heilungstage in der Elim. Und dann geht's zur Tracker Church nach Rothenburg ab der Tauber. Und dann noch so eine Woche knapp nach Toronto. Und wie das dann so ist, nicht? Wenn man im Heilungsdienst steht und das mehr als so ein bisschen über die Nation rübergeht, dann muss man mal genau gucken, dass die Praxis dann auch trotzdem läuft, die internistische. Aber da das ja alles innere Medizin ist, alles was mit Innerem zu tun hat, ist das ja eigentlich da so sehr verwandt, sehr nahe beieinander. Und der Herr schenkt die Kraft, das ist das Schöne daran, denn ich bin da wirklich fast jede Woche unterwegs und ich meine, gut, unter anderem braucht man auch dafür die Stimme, aber der Herr erhält das dann immer und schenkt ganz viel Gnade und die Kraft Gottes ist da, das ist ganz spürbar, es ist ganz wunderbar und trägt uns alle und ermutigt und setzt frei, eigentlich überall, wo wir hinkommen. Wir, das ist im Grunde genommen ein Team, das heute nicht da ist. Also ich fahre eigentlich mit einem Team von so 5 bis 7 Mitarbeitern. Wir haben jetzt, der Heilungsdienst ist in diesen Jahren sehr, man könnte sagen, explodiert, gewachsen. Das ist, wir fahren eigentlich mit so einem Minibus dann immer und für den Büchertisch auch und fürs Gebetsteam, das natürlich auch vor Ort immer in den Gemeinden auch mit vorhanden ist. Und sagen wir mal so, also die nächste Vision ist, dass man so einen Eventbuster vielleicht hat, weil das Team, der Mitarbeiterstab wird immer größer, nicht? Und wir haben nichts gemacht, ne? Das muss man auch immer sagen. Also man kann das nicht aus selbst machen. Weil plötzlich kommen Menschen, die würden gerne mitbeten. Plötzlich wird man eingeladen hier oder da. Plötzlich sagt man, es kommen 50 Gäste und es sind aber 600. Und alle wollen sie die Kraft Gottes erleben und alle wollen sie geheilt werden. Die Not ist groß. Und was nicht so schön ist, aber irgendwo auch wieder wahr, wenn es einem nicht gut geht, dann fällt es leichter zu beten. Und vielen Menschen steht das Wasser manchmal bis zum Hals, wenn sie fast tot sind, noch eine Woche zu leben haben, todkrank sind, mit Krebs, mit irgendwelchen schlimmen Erkrankungen in die Praxis kommen oder anrufen oder E-Mails schreiben und wir beten für sie und sie werden gesund. Und dann kann man sagen, ja, was hast du denn gemacht? Oder ich meine, wie kommt denn das? Und es ist keine Esoterik, es ist keine Geistheilerei, es ist keine irgendwie Energiegeschichten, was es auch immer da gibt an Merkwürdigkeiten, sondern es ist tatsächlich, man soll es kaum glauben, könnte man schon fast sagen, der christliche Glaube. Der Glaube an Jesus Christus, der einen freisetzt. Wenn man jetzt sagt, im Moment sind es so bis zu 4 dokumentierte Krebsheilungen pro Woche und dann so schon von den Mitarbeitern manche, die noch vor ein paar Jahren nur 2 Wochen zu leben hatten, dann mitfahren und dann sagen, ja, ich hatte vor 2,5 Jahren noch 2 Wochen zu leben, aber dann ist der Krebs ja weggegangen, weil wir haben gebetet. Und jetzt habe ich 3 Firmen und die laufen super und ich habe ein fantastisches Leben und ich weiß eigentlich nichts Besseres, als alle mit diesen Uhren zu versorgen, diesen Weckern, die alle paar Minuten klingeln, weil man kommt um die nicht rum. Wenn man die nimmt, diese Wecker, dann nimmt man ab. Wenn man sie lässt, nimmt man wieder zu. Das ist nicht nur beim Abnehmen so im Fleische, könnte man sagen, sondern dass es so, dass überhaupt eigentlich recht naheliegend, je mehr ich bete, desto gesünder werde ich. Je mehr ich bete zu Jesus Christus, desto gesünder werde ich. Weil das Wort Gottes sagt, dass Jesus Christus das Leben ist. Das ewige Leben sogar. Und wenn wir uns mit dem ewigen Leben, mit Jesus Christus in Beziehung setzen, mal angenommen, das wäre wahr, dann ist das logisch, dass das für den Menschen gut ist. Gesundheitsfördernd gewissermaßen. Und dann sagt, steht da auch noch, mein Wort ist Heilung für das ganze Gebein. Auch noch. Ne? Nicht nur für Körper, sondern auch für Geist und Seele. Und das spricht dafür, dass man das mal testen kann. Und deswegen empfehle ich als Experiment immer, nehmt euch so einen Wecker mit. Ich habe das im Hauskreis bei uns, so wir sind in Ilim, das ist eine große Gemeinde, ne, so mit jetzt vielleicht so 300-700 Gottesdienstbesuchern so sonntags mit 220 Kindern pro Gottesdienst. Ist also ziemlich groß. Und dann, damit das nicht so anonym ist, sind dann so Hauskreise, so mit 10, 15 Personen vielleicht, so über die Stadt verteilt. Und ich mache da auch leider auch einen so, wenn ich, also ne, ich bin in der Woche ja immer da. Und dann sage ich jetzt, nehmt ihr alle mal so einen Wecker mit und eine Woche lang testet ihr das. Und dann habe ich das gemacht und überall passiert ein Wunder und Zeichen, also dramatisch. Und dann sage ich, und jetzt schaltet ihr das ab. Und alles ist erlaubt, eine Woche lang, nur nicht beten. Ihr könnt Fußball gucken, solange ihr wollt. Ihr könnt in die Kneipe gehen, solange ihr wollt. Aber nicht beten, möglichst nicht, möglichst. Das geht auch wieder nicht, ne? So als Christ, so gar nicht beten. Aber sagen wir mal so, einmal am Tag, meine, also das Übliche, ne? So 1 bis 5 Mal oder 10 Mal oder so. Aber schon gar nicht immer. Auf keinen Fall. Das ist verboten. Weil sonst erlebt ihr immer noch mehr Wunder und Zeichen. Und dann erfahrt ihr nicht, dass das damit in Beziehung steht. Ne? Wecker werden absolut verboten. Wenn einkassiert, wird überall Bescheid gesagt, in der Stadt verkauft keine Wecker mehr. Ne? Wer einen Wecker benutzt, wird erschossen, das nicht, aber also höchstens das Übliche. 2 Seiten in der Bibel, Sonntag, ihr dürft in den Gottesdienst gehen, ihr dürft euch auch weiter Christ nennen, aber nicht mehr als 5 Mal am Tag beten. Und prompt verschlechtern sich die Gesundheitszustände bei vielen ganz dramatisch. Und wenn vorher Familien heil wurden, weil Menschen wieder zusammengefunden haben, zerbrachen die wieder. Das war ganz heftig. Und ganz schrecklich und zugleich doch so schön. Weil sie durften nach einer Woche wieder den Wecker gebrauchen. Und dann haben sie den Wecker wieder angestellt und dann wurde es alles wieder, kam es wieder zusammen. Das ist zwangsläufig, das ist logisch. Weil, wenn ich mich an die Quelle des Lebens wende, also es geht immer um die Frage, ist Gottes Wort wahr oder nicht? Das ist die zentrale Frage. Leuchtet euch das ein. Wenn Gottes Wort wahr ist, wenn es nicht wahr ist, braucht man sich darüber ja gar nicht mehr zu unterhalten. Über die Bibel. Über den christlichen Glauben. Dann kann ich zum Dalai Lama genauso gehen. Oder noch besser vielleicht. Keine Ahnung. Aber wenn das wahr ist, dann muss das eine Alltagsrelevanz haben. Dann muss das praktisch zu sehen sein. Dann muss es für mich Bedeutung in meinem täglichen Leben haben. Und zwar gesundheitlicher Art, als auch in den Beziehungen, als auch in den Finanzen. In der Bibel, weil das, wisst ihr, was in der Bibel steht? Da steht, du sollst Sieg haben in deinem Leben. Du gehst von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und jeder Umstand muss dir zum Besten gereicht. Steht da drin. Glaubt das einer? Wenn ihr das glaubt, dann schaut euch euer Leben an. Wenn das so ist, ist die Welt in Ordnung. Wenn das nicht so ist, dann müsst ihr euch logischerweise fragen, warum nicht. Und dann müsst ihr da reinschauen in dieses Buch, weil das ist die Bedienungsanleitung. Und da stehen Dinge und dann frag dich, ob du die erfüllst. Wenn da steht, bete alle Zeit, freu dich alle Zeit, danke alle Zeit, 1. Thessalonicher 5, 16-18 beispielsweise, eine meiner Lieblingsstellen, dann musst du dich fragen, ob du dich alle Zeit freust. Und wenn du das tust, ist in Ordnung. Wenn du alle Zeit dankst, egal wie der Zahnarzt bohrt, dann ist es in Ordnung. Wenn du das nicht machst, ist es logischerweise nicht in Ordnung. Wir reden immer im Bereich auch ganz viel von der Logik her, weil Gott ist nicht unlogisch. Er widerspricht sich nicht. Sein Wort ist wahr. Ihr macht nur nicht, was er sagt. Das ist das Problem. Und bei mir ist es so, ich mache das ein bisschen mehr. Und ich bin genauso unvollkommen. Ich mache das unter anderem auch deswegen hier, weil ich keine Lust habe, das immer alleine zu machen. Sondern weil ihr genauso gerufen und berufen seid. Jeder, der an mich glaubt, wird dieselben Zeichen und Wunder tun und noch größere. Denn aus euch selbst, sprich mich zum Beispiel, könnt ihr nichts machen. Also ich aus mir selbst kann ja gar nichts machen. Ich meine, wer bin ich schon? Aber ihr in mir und ich in euch, schon mal was von gehört, werdet viel Frucht bringen. Was heißt nun viel Frucht wiederum? Na, das, was ich auch mache. Ne? Ihr legt den Kranken die Hände auf und sie werden gesund werden. Ihr werdet Dämonen austreiben, ihr werdet die Toten auferwecken und ihr werdet die Menschen ins Reich Gottes hineinbuxieren. Wo sollen sie denn sonst hin? Na, damit sie nicht verloren gehen. Auf Schritt und Tritt. Und das ist eigentlich ganz normal. Das geht sogar noch weiter. Weil Gott hat so viel mehr für uns, dass wir selber, und das können wir ganz entspannt sein, ständig unseres Unglaubens überführt werden. Wir glauben sowieso nicht die Bohne. Wir haben das Wort Gottes ständig im Mund und wir glauben es nicht die Spur. Weil sonst würde das passieren, was in der Bibel steht. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und deswegen, wenn ich morgens um 10 in der Praxis frage, na, wie viele Tote hast du heute Morgen auferweckt, wie viele Kranke hast du geheilt, wie viele Dämonen hast du ausgetrieben und wie viele Menschen hast du zu Jesus geführt, dann darf die Antwort selbstverständlich nicht 0,0 sein, weil man hat ja schon 10 Uhr. Andernfalls ist nicht mit viel Frucht zu rechnen. Ihr könnt das hier in dieser Gegend beurteilen. Ein Träubchen pro Jahr ist für einen Weinstock nicht viel oder für eine Rebe. Viel Frucht, das ist, man kommt gar nicht hinterher. Am Anfang hat sich bei mir ja auch keiner bekehrt. Da war ich genauso. Ich habe gedacht, also oder vielleicht auch nicht, weil ich habe gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein, was hier steht. Wenn es wahr ist, dann muss man das auch sehen können. Und da es keine Frage von Leistung ist, sondern des Herzens, wie ihr wisst, ist es also nicht die Frage, ob ich jetzt wirklich alle Zeit oder alle 10 Minuten das schaffe, zu klingeln, diesen klingelnden Wecker hinten folgend anzubeten, sondern ich bemühe mich. Als ich ohne Wecker das versucht habe, habe ich eben festgestellt, es funktioniert nicht die Bohne. Alle 1-2 Stunden fällt mir ein, ich sollte mal anbeten. Und in der Zwischenzeit bin ich mit Kochen beschäftigt, mit allem Möglichen, aber ganz sicher nicht mit Anbeten und Loben und Preisen den Herrn. Und deswegen habe ich gesagt, dann erhöhen wir mal die Taktfrequenz. Und für jemand, der intellektuell oder wissenschaftlich gut drauf ist, für die anderen auch, wir haben Versuchsreihen gemacht, und haben diese Wecker alle 30 Minuten laufen lassen, alle 20 Minuten, alle 15 Minuten, alle 10 Minuten. Und die Erfahrung zeigte, wenn du das Ding alle 15 Minuten laufen lässt, passiert nichts. Wenn der aber mindestens 50% alle 10 Minuten läuft, das ist die Taktfrequenz, bei Hunderten von Patienten getestet, eine gewisse Evidenz ist da, inzwischen bei Zehntausenden, dann passieren Zeichen und Wunder. Dramatischer Art. Wenn man den auf alle 5 Minuten stellt, dann kann einem das passieren, was ich immer gern als Beispiel bringe, dass die 70-Jährige nachts aufwacht und plötzlich 3 Instrumente spielen kann. Trompete, Keyboard und Gitarre. Und der Tinnitus weg ist. Und nach noch 3 Wochen sie den Impuls bekommt, nachts wieder aufwacht und ein Lied komponiert, genau genommen das Vaterunser, und dann pro Tag 2 Lieder komponiert, nach ein paar Tagen sich ein Mischpult kauft, das aufnimmt auf CD, das Fernsehen kommt Und als nach 8 Wochen ihr früherer Mann kommt und sie ihn fragt, soll ich dir mal meine neuesten Kompositionen vorspielen, von denen ich viele gekriegt habe als E-Mail und sie mir habe anhören dürfen. Er sagte, wieso, du kannst doch gar kein Instrument spielen, du hast doch Tinnitus. Und sie sagte, das ist aber schon 8 Wochen her. Ich weiß, dass ich euch heute strapaziere, aber das Buch, um das es geht, ist noch viel strapaziöser. Es fordert uns so heraus, dass es uns gar keine ruhige Minute mehr lässt. Wenn das da drin wahr ist, dann kann es doch nicht sein, dass ich krank bin, dass ich depressiv bin, dass ich Not habe in meinem Leben. Nebenbei gesagt, auch ich, wie gesagt, bin sehr unvollkommen oder sonst was. Also das ist überhaupt jetzt gar nicht mit mir anders. Und wie man sieht, auch ich habe mal irgendwie einen Infekt oder so. Aber man muss sagen, wenn ich mein Leben in diesen 10 Jahren anschaue, dann bin ich heute so viel fitter mit 50 als mit 35. Das ist überhaupt kein Vergleich. Sondern eure Jugend erneuere sich wie beim Adler. Wir werden immer vitaler, weil wir immer mehr durch die Kraft Gottes leben und nicht mehr aus uns selbst. Oder wie Maria Prehn bei der Deutschlandkonferenz an der Müritz, nicht, hier vom halben Jahr von Christen im Beruf, zu mir sagte, Anne, wir hatten da beide ja diese Ehre, da als Referenten eingeladen zu sein, wenn die wüssten, wie leer ich bin, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts und ich weiß nichts. Und ich sage, Maria, das geht mir ja ganz genauso. Und dann sagt sie, na dann wird's ein guter Abend. Ich sag genau. Und meine Frau heute Morgen hat noch nie so einen Vortrag gehalten. Und dann wollte sie ein Konzept erstellen vorher und hatte aber, wie ich kenne das, überhaupt keine Zeit, weil beim Fasten und Beten hast du auch keine Zeit mit 3 Kindern allemal. Und auch sonst, man kommt einfach zu nichts in so einer Hinsicht. Und dann hat sie gesagt, na ja, dann Herr, dann mach du das, Mann. Und wie die da waren, das gesehen haben, es war fantastisch. Ich habe das versucht mit so einem Konzept. Also das, ja, ich sag dir schon, wo es lang geht, ne? Weil ich weiß ja Bescheid und ich bemühe mich auch. Und dann habe ich, sollte ich mal so ein Seminar halten in Strittmatt bei den Heselbads. Und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt machen wir das mal professionell mit Folien, mit PowerPoint und so. Ich konnte aber kein PowerPoint, das war doof. Und dann dachte ich, das macht meine Sekretärin. Und da in der Praxis, die ist ja sehr groß da, ne, so ein Zentrum. Und nun war die aber krank geworden. Das war auch doof. Und dann musste ich noch so in 3-4 Tagen mir dieses PowerPoint da beibringen, so quasi. Und dann hatte ich das drauf. Und dann habe ich mir Folien erstellt. Und dann hatte ich aber keine CD da. Und USB-Stick auch nicht. Und dann wollte ich das dann noch auf eine Diskette wenigstens. Und dann hatte ich das auf eine Diskette gezogen und dann funktionierte die aber nicht richtig. Und dann dachte ich mir morgens, wenn das Taxi kommt, dann werde ich vorher noch mal kurz an PC zum Flughafen um 5:30 dann da irgendwie, dann muss ich um 5 Uhr ein bisschen früher aufstehen und mach das dann. Und dann hat der Wecker aber nicht geklingelt. Und dann war das irgendwie, ich konnte mich auf den Kopf stellen, es funktionierte nicht die Bohnen, also es war nicht zu machen. Und dann bin ich halt ohne diesen ganzen Kämpfe da, also dann habe ich gesagt, ja, jetzt machen wir ein 3-tägiges Seminar, ne? Und es war fantastisch. Weil wenn es der Herr macht, ist es fantastisch. Und wenn ich es mache, ich meine, was soll ich euch schon erzählen? Na, ihr wisst das alles so viel besser, so viele Sachen in der Bibel. Ich habe die ersten, manche haben diese viel mehr noch durchgelesen als ich und überhaupt und verschiedene Sachen, also ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Zeit für sowas, weil ich muss immer beten. Und dann kommt man auch nicht, also so in so eine Bibelschule zum Beispiel, wäre ich auch gerne, also ich werde, wenn ich so wie ich Zeit habe, werde ich das mal besuchen. Aber in der Zwischenzeit, ich denke immer, wie viele Menschen würden schon nicht mehr leben, wenn ich beten würde, nicht? Wenn ich nicht beten würde. Und es ist so, dass das inzwischen eine Dramatik hat bei mir in der Praxis. Also ich erzähle euch, für manche, die mich nicht kennen, manche kennen mich ja schon oder haben schon mal was von mir gehört, ich empfehle diese CDs sehr, weil wir haben jetzt hier höchstens 2-3 Stunden Zeit oder sagen wir mal so, also eher eine 3/4 Stunde. Und da kann ich natürlich nur skizzieren, wie so meine Biografie ist und auch Heilungszeugnisse nur sehr begrenzt darstellen. Dafür sind die CDs. Wenn ihr sagt, ja, da wissen wir jetzt aber auch nicht, wo steht denn da jetzt was mit Lehre, mit Gebet oder Anbetung oder christlicher Heilkunde, dann sage ich wieder, glaube ich, nicht, dass das die beste Herangehensweise ist, sondern frag doch den Herrn, ne? Jesus, was meinst du? Ist hier eine CD, soll ich hier was mitnehmen? Ja, nimm die CD mit, und dann nimmst du die mit, weil Gott weiß, du nicht und ich auch nicht. Und das ist sehr schön so, weil das ist so erleichternd, weil nachher irre ich mich noch, ne? Und das ist sehr wohl gegeben. Also wenn Blinde Blinde führen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irrt, relativ groß. Aber da du, Herr, meine Weisheit bist, schaue ich auf dich und du sagst mir, was richtig ist. Um einem Missverständnis vorzubeugen. Es gibt Menschen, die sagen, du hast schon so oft gebetet, stell dir mal das Telefon da ab, bitte. Das ist, siehst du, guck mal, das sowas kann in die andere Seite von der Jacke. Sowas kann auch mir passieren. Das sollte nicht passieren. Das ist natürlich so, so etwas, was man besonders liebt. Sowas und das dem Vortragenden, ne? Da seht ihr mal. Aber jetzt haben wir keine Gebetssprechstunde. Das Telefon, es klingelt praktisch tatsächlich 7 Tage, 24 Stunden, nicht ganz. Aber es ist so, dass das bis 24 Uhr eigentlich freigeschaltet ist, weil es gibt tatsächlich Menschen, die um 23 Uhr fast am Sterben sind oder solche Schmerzen haben, dass sie anrufen. Zum Beispiel dieser Junge, ne? Mit der Gallenblasenentzündung. Dass, wenn die Leberwerte erhöht sind, was soll er da machen? Ne? Also ich meine, als Junge sowieso, das ist im Krankenhaus, vielleicht wäre er gestorben. Aber er ruft an und wir beten und am nächsten Tag wird's besser. Ich war im Auto, auf der Autobahn und da klingelt das Telefon und eine Frau rief mich an, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich gefahren bin. Ich habe wie üblich das Telefon angenommen, das habe ich jetzt aber nicht gemacht, ne? Und dann sagt, ja, Herr Elsen, Sie beten doch für Kranke. Ich liege hier auf der Intensivstation in der Uniklinik Greifswald im Leberversagen und die Ärzte sagen, ich habe noch 3 Tage zu leben, dann bin ich tot, wenn ich nicht vorher von Eurotransplant eine neue Leber bekomme. Weil Sie wissen auch nicht, aber die Leberwerte sind so hoch und trotz des ganzen Cortisons ist es nichts zu machen und gibt es jetzt also ein Organ rechtzeitig, ein neues oder ich sterbe und die Ursache wissen Sie nicht und eine Freundin hat gesagt, Sie beten auch, können Sie nicht mal beten? Und ich sage, klar, mache ich. Und ich sage, Herr, bitte kümmere dich doch mal bitte um diese Frau. Und der Herr sagt im Gebet, nicht, also das ist, also man ist eigentlich immer so im Gebet, sagt, sag ihr, sie wird nicht sterben, sie braucht keine neue Leber, es werden jetzt die Leberwerte besser werden und in 3-4 Tagen sind die normal und in 3-4 Wochen ist sie wieder zu Hause. Ich sag ihr, ja, ich habe gerade schon gebetet und Gott sagt, du wirst jetzt, die Werte werden besser, du wirst kein neues Organ brauchen und du wirst nicht sterben und in 3-4 Tagen werden deine Werte in Ordnung sein und in 3-4 Wochen wirst du wieder zu Hause sein. Oh, danke. Und nach 4 Wochen war sie in der Praxis und sagte, genauso ist gewesen. Die Ärzte haben sich sehr gewundert. Ich sag, ja, aber wir haben doch gebetet. Und nun ist es so, wenn sie bei euch anrufen würden, die Kranken, dann soll das genauso passieren. Wisst ihr warum? Unter anderem, weil alles ist dem möglich, der da glaubt, steht in eurer Bedienungsanleitung. Nun ist es also ganz offenkundig, dass ihr es nicht glaubt. Sonst wäre es ja bei euch so. Diesen Glauben müssen wir üben. Wir können Glauben nicht produzieren, genauso wie wir nicht Liebe produzieren können. Wir können aber Gehorsam üben. Und Gott wertet den Gehorsam als Glauben und bestätigt sein Wort mit Wundern und Zeichen. Und wenn wir Wunder und Zeichen sehen, fangen wir an zu glauben. Das kenne ich von Tausenden von diesen Weckern, wenn die Menschen dann es ihnen besser geht und sie gesund werden, dann die nächste Stufe ist, dann fangen sie auch an zu beten für Kranke. Und dann werden die gesund. Und dann werden die Dämonen ausgetrieben. Und dann tote Auferweckung habe ich jetzt noch nicht gehört, so, aber das ist im Grunde genommen, also ist jetzt, also würde ich mal in einer Reihe sehen wollen. Und die Verwandten bekehren sich. Und dann geht das in die nächste Multiplikationsrunde. Dann werden die geheilt sind, wieder ergriffen vom Geist Gottes, weil man kann sich dem nicht entziehen. Man kriegt gute Laune. Und Heilung fühlt sich einfach besser an als Krankheit. Und schmerzfrei ist einfach besser als mit Schmerzen. Das ist so bei dem Menschen so drin, dass er sich wohlfühlt, wenn er gesund ist. Und sich nicht wohlfühlt, wenn er krank ist. Wenn es andersrum wäre, dann würde man eben am besten von Krankheit zu Krankheit, von Niederlage zu Niederlage und von Depression zu Depression gehen und bis man tot ist. Da steht da auch drin. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Oh. Nicht? Aber der Lohn des Glaubens und der Liebe ist das ewige Leben. Das ist besser. Es ist besser, in der Liebe zu leben. Es ist besser, im Glauben zu leben. Es ist besser, gesund zu sein. Und dafür müssen wir mehr tun, was Gott sagt. Ich empfehle euch das, ne? Wer sagte das, die Christine, ne? Also, wenn man den Wecker abstellt, das ist sehr schön als Experiment. Dann achtet mal drauf, macht mal Tagebuch, ja? Ihr stellt den Wecker an, eine Woche oder 10 Tage, und guckt, was passiert. Aber seid genau, weil man übersieht es so leicht. Eine der blödesten Dinge, die einem passieren kann, ist, dass man Gottes Eingreifen übersieht. Deswegen ist das in den Gemeinden so sehr gefährdet, wenn dafür Kranke gebetet wird, weil so viele nicht wiederkommen und Zeugnis geben. Dann denken die Gemeindeleiter sehr oft, Gott tut gar nichts. Schade, dass Gott nicht so viel tut. Er könnte so viel mehr tun. In Wirklichkeit tut Gott aber ganz oft was, aber es ist nicht bekannt. Und wenn du dann die Leute siehst, ich bin ja selbst in so einem Segnungs- und Gebetsteam und ich kann mir dann also manchmal so geistliche Eindrücke oder Gesichter, nicht so gut Namen, aber so ein bisschen das schon merken, und sag, du, ich habe doch für dich gebetet. Ja, ist besser geworden. Und da hat auch der andere, also das ist nicht nur bei mir so. Und dann ist doch gebetet worden. Ja, ist total klasse, ist alles weg. Ja, und dann sage ich, und hast dem Gemeindeleiter das gesagt? Nee, noch keine Zeit gehabt. Oder vergessen. Oder ich mache auch nicht so gerne nach vorne kommen. Und das ist, Anne, meine Frau, die hatte die Aufgabe, Zeugnisse zu sammeln in der Elim. Ich meine, nochmal, ne? Das ist eine große Gemeinde. Und abends kommen so mindestens 50 bis 80 Personen zum Heilungsgebet. Und sie hatte nach 3 Monaten 3 Zeugnisse. Und ich hatte schon bei 20 bis 30, für die ich gebetet hatte in diesen 3 Monaten, nachweislich so gewissermaßen die Rückmeldung, dass Gott was gemacht hat. Aber die Leitung hatte nur diese 3 Zeugnisse. Und wir sind ein Team von vielleicht 10, 20 Personen. Und wenn ich jetzt 20, 30 Zeugnisse habe und die anderen 20 auch 20, 30 Zeugnisse haben oder meinetwegen 15, aber nur mal so im Schnitt, dann wären das hier schon 150 bis 300 Zeugnisse. Aber die offizielle Zahl sind 3. Und da ist dann das so, wenn man das jetzt nicht besser weiß, als Leiterschaft zum Beispiel, sehr, sehr leicht irreführend, dass man sagt, Gott tut nichts. Da sind 300 Heilungen passiert, muss man sich mal vorstellen, aber nur 3 sind bekannt geworden. Und das ist ganz doof. 9 von 10 kommen nicht wieder. Und da aber Zeugnisse so wichtig, wenn davon jetzt noch mehr käme, wenn der Mitarbeiter, wie gesagt, der jetzt hier mit mir mitfährt und der hat jetzt hier zum Beispiel, ist er von Krebs geheilt worden oder ich habe noch mehr die von Krebs geheilt, ich meine, das ist ganz normal, das ist nichts, eine sagte das letztens, nicht? Das ist immer so schön, so eindrücklich, so solche Bemerkungen. Ach, Herr Elsen, könnten Sie mal beten, ich habe so Brustkrebs diagnostiziert gekriegt, allerdings nur auf einer Seite, das ist allerdings die bösartigste Form, und aber das ist ja nicht so schlimm, weil einer meiner Bekannten, der hatte ja letztens diesen kindskopfgroßen Hirntumor, der kam ja zu Ihnen, der hat ja diesen Wecker gekriegt und nach 4 Tagen war dieser Tumor ja weg, und der andere Bekannte von mir, der hatte den Lymphdrüsenkrebs und da war ja diese Lunge voll mit diesen Metastasen, und nachdem er ein paar Tage damit so immer angebetet hat und sehr bei Ihnen war, da war ja alles weg, und deswegen so ein bisschen Brustkrebs kann eigentlich so schlimm nicht sein, was meinen Sie? Und dann habe ich gesagt, nee, haben Sie recht. Und so entwickelt sich Glaube. Also man fängt einfach an, Angst zu verlieren. Und je weniger Angst man hat und je entspannter man wird und je mehr man auch Hoffnung hat, es könnte wahr sein, dass wenn jetzt gebetet wird, Gesundheit wiederkommt. dass Gott eingreift, dass Jesus tatsächlich die Hilfe ist, die nicht zu spät kommt, sondern rechtzeitig, immer, obwohl mir das Wasser schon bis zum Hals steht, dann kann ich wirklich getrost sein. Und wenn ich immer mehr gute Laune kriege, dann will ich da gar nicht mehr weg von der Quelle des Lebens. Von der Quelle des Lebens. Wo sollte ich denn sonst wohin? Früher bin ich in die Kneipe gegangen. Aber ist das eine echte Alternative zur Quelle des Lebens? Wo es das Wasser des Lebens umsonst gibt? Missverständlich auch, so oft gebetet, ich mache das jetzt schon die ganze Zeit, aber es ist nichts passiert. Das ist ein logischer Denkfehler. Wenn Gebet die Kraft ist, die Gottes Arm bewegt, wenn Gott sagt, bete alle Zeit, dann kann es nicht schädlich sein, wenn ich mehr bete, mich mehr bemühe zu tun, was Papa sagt. Weil Papa froh, wenn Kind tut, was Papa sagt. Papa gute Laune dann. Und dann Kind viel Eis. Ja, aber ich sehe gar nichts auf meinem Teller. Und ich bete schon. Vielleicht unsichtbares Eis. Aber per Definition Eis ist drauf. Weil sonst Gottes Wort wäre nicht wahr. Zu tun, was Papa sagt, verbessert die Position, die Situation immer. Per Definition. Wenn ich es nicht mitkriege, dann stell mal den Wecker ab. Du wirst sehen, die Situation wird sich zwangsläufig verschlechtern. Logischerweise. Sie kann nicht anders als sich verschlechtern. Wenn du weniger betest. Wenn du Jesus dein Leben übergibst und immer in den Gottesdienst rennst, immer für dich beten lässt, immer in der Bibel liest und immer sagst, Herr, ich preise deinen heiligen Namen, ist das besser, als zu sagen, nee, Jesus, ich lieb dich nicht, bäh, ich mach das überhaupt nicht, was du sagst, ich trete wieder aus dem Verein und ich will das auch gar nicht mehr und das ist alles also blöde Kiste und stimmt alles nicht und funktioniert alles nicht. Wenn man die geistlichen Dimensionen sieht, wenn man hineinschaut in das Unsichtbare, dann ist es ganz fatal, sich so zu bewegen. Es ist in gewisser Weise ein Kontinuum, es ist in gewisser Weise ein Prozess, aber mit Stationen, mit digitalen Stationen. Die Lebensübergabe an Jesus Christus ist so eine digitale Station. Das ist entweder oder. Es ist heilsentscheidend, sein Leben Jesus Christus zu übergeben. Es ist ein Vertrag mit der unsichtbaren Welt, mit der guten Seite und ohne Jesus Christus, da kommst du einfach oben nicht an. Warum eigentlich nicht? Weil Jesus das sagt. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Und nicht die des Dalai Lama. Es gibt keine Alternativen zu Jesus Christus, wenn Gottes Wort wahr ist. Wenn Gottes Wort nicht wahr ist, dann ist es beliebig. Wenn Gottes Wort wahr ist, dann gibt es nur Jesus Christus und nicht den Islam und nicht dit und dat und jenes und alternativ und tolerant und was weiß ich, sondern nur Jesus Christus in Ewigkeit. Wenn das so ist und ich bete immer vom heißen Herzen, ich kann natürlich so sagen, wenn ich immer bete und sage, oh Mist, ich habe ja sowas überhaupt keine Böcke da drauf, ne? Oder, also links raus, rechts rein oder umgekehrt oder so, ne? Naja, Jesus sagt, dann lass es lieber. Weil Lauheit interessiert mich nicht. Das ist auch nur sowas, ne? Hast du einen Kessel, hast du Wasser, hast du einen Ofen, stellst du das auf den Ofen und auf 60 Grad und warte mal darauf, dass das Ding kocht. Jahre, Jahrzehnte. In Ewigkeit nicht. Es ist ein physikalisches Gesetz, dass Wasser erst bei 100 Grad kocht. So wie Jesus sagt, die Zeichen auf dem Feld könnt ihr deuten, aber die Zeichen der Zeit, was mich angeht, warum verpasst ihr das so leicht? Lebendiges Wasser kocht auch erst bei 100 Grad. Das heißt, ich will eure erste Liebe. Das heißt, jetzt hast du nicht nur so einen Wecker, sondern jetzt musst du auch noch brennen im Geist. Und das Ganze ohne Stress. Immer dieser Druck. Und das auch noch. Ne? Diese ganzen Fragen. Wo steht das in der Bibel? Na, wisst ihr doch, 2. Mose 13, 9. Ne? Ihr sollt euch Zeichen machen an die Hand, die euch daran erinnern, zu tun, die Gesetze, die ich euch gegeben habe und die ich euch geben werde. Das ist die Uhrenstelle in der Bibel. Ne? Nur, dass das damals Gebetsriemen waren. Aber nun, das ist heute nicht so ganz modern. Heute gibt es halt Uhren. Ich habe gesagt, man kann auch Stromkabel nehmen an großen C, 220 Volt, alle 5 Minuten. Und dann erinnerst du dich auch dran. Natürlich ohne Stress. Aber eine Uhr ist da einfach ein bisschen entspannter. Warum brauchen wir eigentlich so ein Teil? Weil wir menschlich so unvollkommen sind, sonst kannst du in der Tat einen Automaten dahinstellen. Das funktioniert aber nicht. Sondern der Mensch als solches ist sehr ablenkbar. Und dann, man muss es auch ansprechen, gibt es eine geistliche Gegenkraft, die auf gar keinen Fall will, dass zwei Dinge im Leben eines Menschen passieren. Du darfst nie tun, was Gott sagt. Auf gar keinen Fall. Und du darfst nie alle Zeit anbeten. Wenn du das nämlich tust, dann wirst du plötzlich vollmächtig. Und wenn du vollmächtig wirst, geistliche Autorität bekommst, Wunder und Zeichen passieren, dann passiert etwas, man muss da ganz tapfer sein, man geht von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und das macht per Definition, wie gesagt, gute Laune. Es gibt Schlimmeres. Und ich sage den Umständen, was sie zu tun haben. Sage nur ein Wort zum Berg und erhebt sich hinweg. Steht da drin. Und dann passiert das Nächste, dann erzähle ich das auch noch meinem Nachbarn. Und dann macht er das auch. Und dann passiert das bei dem auch. Und dann erzählt er das wieder. Das ist wie ein Lauffeuer. Und dann ist auch noch der letzte Spaß, den der Teufel hat, auch noch perdu. Weil da wird sich ja keiner mehr manipulieren lassen. Es hat ja keiner mehr Angst. Weil es kommt Freude auf, wenn der König kommt. Ein Leben in Freude und in Frieden und als Herr, könnte man sagen, über die Umstände des Lebens, fühlt sich einfach gut an. Man sagt, nennt das auch gar nicht mehr, ich nenne das bei mir teilweise auch gar nicht mehr so Wunder und Zeichen, sondern ich nenne das den Himmel auf Erden. Weil ich bete und wenn der Umstand unangenehm ist, und das gibt es, nicht? Dann bete ich und der Umstand verändert sich. Wenn mir Menschen kommen und sagen, ich habe solche Schmerzen, da kann ich nicht anbeten, dann erwidere ich ihnen, manche Schmerzen sind so stark, die kann man sowieso nur in Anbetung ertragen. Das heißt, früher waren so eine meiner besten Anbetungszeiten beim Zahnarzt, wenn der so und ich finde dich total klasse. Super, 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 dass es dich gibt. Ist das stark, deine Liebe. Und dann dachte ich, weil wenn ich jetzt anbete, dann wird es auf jeden Fall besser, es wird nicht schlimmer. Ne? Also nicht anbeten ist einfach schlimmer als anbeten. Aber das Komische ist, seitdem ich das mache, bohrt er gar nicht mehr. Es gibt eine Gegenkraft, die auf keinen Fall will, dass du anbetest und dass du glaubst und dass du Sieg in deinem Leben hast. Und diese Kraft hat aber keine wirkliche Macht, das muss man eben wissen. Aber sie tut so, Spiegelfechterei, als dass du zitternd und zagend vor den Umständen sagst, ja, das haben wir entspannt. Und ich kann also wirklich auch aus eigener Erfahrung, das ist auch gar nicht so, dass ich das jetzt nur sage, weil es ist so schön, das immer den anderen zu sagen, sondern ich habe das alles im eigenen Leib auch erlebt. In vielerlei Hinsicht, wir müssen mit der Zeit ein bisschen aufpassen. Deswegen diese CDs. Es ist eine Entscheidungsfrage. Und interessanterweise ist das ja so, wenn die Menschen, die voller Krebs sind, plötzlich anfangen zu beten, und die können beten. Die fragen auch nicht mehr nach Stress. Die wissen, es ist 5:05 und wenn sie jetzt nicht beten, dann brauchen sie nächste Woche nicht mehr beten, weil dann sind sie oben. Aus der Praxis bei mir kommt man selten raus, ohne dass man sein Leben Jesus übergeben hat. Eigentlich gar nicht. Weil das heilsentscheidend ist. Und das ist für den Menschen eben prinzipiell gesundheitsförderlich. Ich sage, deswegen machen wir das mal als erstes. Ne? Und da das Ganze nicht abgerechnet wird, leben wir von Spenden zu über die Hälfte und bitten dann um eine kleine Spende, trotzdem der Überweisungsschein eingelesen ist. Und der Herr versorgt uns und ich lerne Demut, indem ich immer sage, bitte, bitte, tut doch da mal was rein in diesen Klingeltopf. Und das ist für einen Arzt eigentlich ganz ungewöhnlich und auch überhaupt nicht zu meiner Natur entsprechend. Früher war es so, da hatte ich immer sehr viel Geld, also sagen wir mal so am Anfang, wie gesagt, das führt jetzt zu weit mit der Zeit. Und immer, wenn ich gefragt habe, ich habe immer, ich finde, geben bringt mehr Spaß. Weil dann haben die anderen irgendwie, immer ist man irgendwie so King, ne? Aber wenn du bitte sagst und bitte, bitte und so, dann bist du eigentlich nicht King. Sondern man ist eben sehr bedürftig. Und das hält die Füße auf dem Boden. Und das ist sehr gut, die Füße auf dem Boden zu behalten. Und auch, um zu lernen, dass Gott einen versorgt und nicht die KV oder die Privatärztliche Verrechnungsstelle. Ich habe zu Gott gesagt, so eine neue Leber, ne, 200.000 Euro, neue Krebsheilung, eine Lebensversicherung müsste da eigentlich schon drin sein. Und dann 2 für dich, 2 für mich, ne, also jetzt bei 4 pro Woche. Das ist doch gut fürs Reich Gottes. Und er hat aber gesagt, nee, und das fand ich doof. Also ich dachte, das wäre so schön gewesen, ne? Aber er sagte, nein, wir bleiben dabei, sprich jeden an, für den du betest, ob er sich von mir was aufs Herz legen lassen möge. Und das ist, dann habe ich gesagt, Herr, also ich meine, du weißt doch Menschen, also. Und dann, er ist aber dabei geblieben und ich habe mich nicht getraut, was anderes zu machen. Und dann läuft es aber seit 1,5 Jahren wie am Schnürchen. Ich bin nie ins Minus gerutscht. Obwohl ich praktisch von morgens bis abends 10 bis 12 Stunden jeden Tag für Menschen bete, fast nur noch. Und dann am Wochenende auf den Veranstaltungen natürlich auch nichts Besseres zu tun habe, könnte man fast sagen, ne? Also als noch von Gott zu erzählen und von Jesus und seinen Namen hochzuheben. Lasst euch nicht täuschen, wenn ihr betet und meint, es ist nichts passiert. Das ist eine Falle. Ihr wisst möglicherweise warum, vielleicht auch noch nicht. Das liegt daran, weil wir Menschen nur sehen, was vor Augen ist. Ich hatte Schnupfen, ich habe immer noch Schnupfen, also ist nichts passiert, ist die Kausalkette, die wir in unserem Hirnkästle so bilden. Das ist aber falsch, weil wir haben keine Messinstrumente, um die Wirkung von Gebet zu messen. Und da 90% der Wirkung von Gebet im Unsichtbaren ist, darf ich annehmen, habe ich eigentlich nur als Kriterium, um die Wirkung von Gebet beurteilen zu können, Gottes Wort. Der wiederum sagt, mein Wort kehrt nicht leer zurück, sondern es wird tun, wozu ich es gesandt habe. Also darf ich erwarten, dass kein Gebet jemals umsonst gesprochen ist. Das heißt, wenn ich jetzt 1000 Mal gebetet habe und scheinbar nichts passiert ist, ist sehr wohl ganz viel passiert. Ich sehe es aber nicht zwingend. Das ist aber auch nicht notwendig. Ne? Wie viele sagen, oh, ich habe gar nichts gefühlt beim Gebet. Ne? Wenn wir für Kranke beten oder so, ne? Und sagen, so, steh mal aus deinem Rollstuhl, ne? So mit MS, wenn sie reingeschoben, ne? Dann haben wir heute Morgen ja schon gehabt, so, ne? Dann habe ich gesagt, dann gehen wir los. Ne? Und dann geht er los und dann sage ich, halt. Ne? Sie müssen denken mal an den Rollstuhl, den musst du mitnehmen. Den kannst du nicht einfach stehen lassen. Oh, ich habe gar nichts gefühlt, ich habe gar nichts gesehen, ich habe gar nichts gemerkt. Ich habe gesagt, der Gott hat auch das Universum geschaffen und hat, ohne dass wir was gemerkt haben, er ist nicht davon abhängig, dass wir was merken. Aber wir dürfen gewiss sein. Und das ist aber so, wenn ich aber jetzt daraus den Schluss ziehe, es ist nichts passiert, dann kriege ich nicht so gute Laune, wie wenn ich den Eindruck habe, es ist was passiert. Ne? Dann kriege ich bessere Laune. Dann habe ich Hoffnung. Aber wenn ich sage, du, also ich weiß nicht, ich bete jetzt schon die ganze Zeit und es ist überhaupt nichts passiert, dann bin ich nicht so motiviert, weiter zu beten, als wenn ich sage, oh, das ist passiert, oh, das ist passiert, oh, hier haben wir eine tolle Ernte, oh, da ist plötzlich, ne, also da ist so, da ist ein Chapter voll geworden, ne, ich wollte schon aufgeben, ne, vor ein paar Jahren, da wollte ich eigentlich am liebsten schon hinwerfen, ne, und jetzt plötzlich, also, das wird ja immer voller und also irgendwie, also ich verstehe das gar nicht, aber ich muss ich auch nicht verstehen, weil Gott, du machst das. Du füllst die Hallen oder die Ernte oder die Beziehung oder das Konto oder die Gesundheit wird besser. Ja, aber meine Gesundheit ist, also nach wie vor, es ist eine Katastrophe. Dann sei ich froh, dass es eine Katastrophe ist. Wahrscheinlich wärst du ohne Gebet tot. Wie kommst du eigentlich darauf, dass du meinst, dass das Gebet nichts gebracht hat? Wenn wir das, was wir jetzt eben gesagt, oder was ich eben gesagt habe, annehmen, dann muss man ja wohl sagen, dass wenn ich nicht gebetet hätte, dann wäre es natürlicherweise sehr viel schlechter. Dann wäre das alles desaströs. Gebet ist immer positiv. Ist immer positiv. Per Definition. Also darf ich schon deswegen Danke sagen, weil ich beten darf. Ohne Gebet hätte ich keine Hoffnung. Ein typisches Beispiel in der Praxis ist die Patientin, die kam und sagte, ich hatte Kopfschmerzen, ich habe immer noch Kopfschmerzen. Nach einer Woche dieser Wecker taucht nichts, weil ich habe jetzt immer diesen Wecker laufen lassen und das hat überhaupt nichts gebracht. Und dann nach dem 10. Mal Nachfragen kam sie dann endlich damit, dass sie dann ihr Vater angerufen hatte. Und dann sage ich, und ist das was Besonderes? Ja, der hat noch nie angerufen, seit 15 Jahren nicht. Und dann sage ich, ach und so, ja. Und jetzt hat er anderthalb Stunden, hatte er sich dann jetzt mit ihr unterhalten und wollte unbedingt wissen, wie es ihr geht. Und zog dann auch noch 14 Tage bei ihr ein, um nur mal herauszufinden, wie seine Tochter jetzt lebt und wie sie wie ihr Leben so aussieht. Ne? Einfach Interesse. Und dann sage ich, und das nennst du nichts? Und dann sagt sie, ach ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Und dann sage ich, ja, und stell dir mal vor, du hast vielleicht noch mehrere Baustellen von dieser Sorte. Stell dir mal vor, wenn die alle beseitigt sind, vielleicht hast du dann gar keine Kopfschmerzen mehr. Ach ja, so gesehen? Ich sage, ja, so gesehen. Wir müssen das Gute suchen und nicht das Schlechte. Wir müssen nicht das Haar in der Suppe suchen, sondern das Gute. Ne? Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie will alles Gute. Ne? Ich suche nicht die Fehler. Ich suche den Erfolg, ich suche den Sieg, ich suche das Gelingen im Leben. Was ist besser geworden? Was hat sich verändert? Und ich habe gesagt damals, also ich will, dass nicht 90 werden, bis ich 100% der Fülle der Verheißung in meinem Leben habe. Ich will es einmal vormachen. Ich will es einmal durchziehen. Es muss machbar sein. Und ich habe viele Kollegen, die bei mir hospitieren, die Praktikum machen. Das ist schon bis zum nächsten Frühjahr alles voll, so immer so maximal eine Woche, weil die machen, damit die anderen auch noch drankommen, denn das ist natürlich so, dann hast du zwei Ungläubige, ne? Einmal vor dir und einmal hinter dir. Und dann musst du die alle, dann nach dem zweiten Tag geht der Unterkiefer runter, ne? Und dann hast du drei, vier Tage, manche sagen dann so, das muss ich erstmal verdauen. Das ist halt ein Verdaumer, ne? Weil es sprengt so das, was unser menschliches Vorstellungsvermögen so hergibt, ne? Und das wird immer mehr. Ich habe auch gesagt, das kann auch nicht sein, dass es nicht immer mehr wird. Also wenn das vor 2 Jahren 2 Krebskranke waren, dann werden das in 4 Jahren oder keine Ahnung, werden das eben 10 pro Tag sein. Und heute ist es schon oft so und das wird eben mehr. Und ich beobachte dieses Phänomen und finde das ganz spannend und es bestätigt mich. Es bestätigt, also wenn man so will, auch noch nicht mal mich, sondern es bestätigt Gottes Wort. Das ist ja das Entscheidende. Weil was ich euch hier erzähle, ist ja nur, dass ich eine etwas andere Herangehensweise habe. Ich sage, mach doch mal das Experiment und dann stellst du dir mal so einen Wecker und bemühst dich zu tun, was Gott sagt und nicht, was du dir denkst. Und dieser Wecker, der war für mich sofort klar, dass man, wenn man selber so derartig selten an Gott denkt, kann das natürlich niemals alle Zeit hergeben. Aber wenn da alle Zeit drin steht und quasi kein Mensch alle Zeit betet, dann ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass kein Mensch die Ergebnisse hat, die Fülle der Verheißung nämlich, die denen verheißen sind, die da glauben. Versteht ihr das? Und dann muss ich doch wenigstens mal ein Experiment machen dürfen und sagen, okay, pass mal auf. Ich tue jetzt einfach mal, was du sagst, Gott, nur mal so als Experiment zur Abwechslung, um mal zu sehen, ob da andere Ergebnisse rauskommen. Und als ich dann gesehen habe, ich kann mich auf den Kopf stellen, ich vergesse das Anbeten auf Schritt und Tritt und dann gibt es auch noch so diese Variante, ich brauche so einen Wecker nicht, weil ich bete sowieso, ich bin eigentlich immer im Gebet. Und die Erfahrung zeigt aber, dass diese Menschen sehr, also regelhaft könnte man schon fast sagen, auch oft sehr schwer krank sind. Und wenn sie sich bereit erklären, so einen Wecker zu nehmen, dann sind sie nach 3 Tagen geheilt. Und sagte, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich sage, ich verstehe das auch nicht. Aber ich glaube, also die Interpretation für mich ist, dass Gott überhaupt kein Interesse hat in einem Wir-Gefühl. Also ich bete sowieso immer, ich bin immer im Gebet, ich liebe meinen Herrn und ich danke alle Zeit und das ist sowieso von Herz zu Mensch und von Mensch zu Gott und so. Das ist überhaupt nicht sein Ding, weil Gott ist heilig. Und er möchte diese Position sehr wohl, dass die in unserem Bewusstsein ist. Dass wir das Geschöpf sind und Gott der Schöpfer. Das heißt, vielmehr die Position, ihr sollt vor mir sein, im Ringen und im Flehen und im Schreien 24 Stunden und dann will ich mich erbarmen, ist viel eher die Position. Und dieser Wecker, der kostet mich was. Das ist ein echtes Opfer. Das Ding klingelt auf Schritt und Tritt. Bei Lidl, bei Aldi, und so viel Gespräche über Jesus Christus hast du noch nie gehabt. Ständig. Was klingelt denn da? Ne? Ja, das ist mein Trainingsprogramm, das ist meine Therapie. Aha, und was ist? Ja, also ich trainiere Anbetung. Aha, Und was? Ja, das hat was mit Jesus Christus zu tun. Und so nach und nach, ganz, also wenn man das macht, also ich habe das dann so gemacht, so nach einem Vierteljahr habe ich zum Beispiel gute Laune gekriegt. Am Anfang, ich hatte ein sehr hartes Herz. Ich hatte mich sehr viel mit der Gegenseite beschäftigt, verliert man so das Lachen so. Und die Freude, das ist so, da geht's auch nicht um Freude, da geht's um Macht, das ist was ganz anderes. Und da braucht man nicht lachen so quasi. Und Tim Thaler ist da so ein, ihr kennt vielleicht diesen Film, nicht? Also das ist so, dass so bei vielen, die sich mit diesen esoterischen und okkulten Sachen da beschäftigt haben, habe ich da ähnliche Berichte drüber gehört. Und ich hatte auch 20 Jahre nicht gelacht. Bei mir war das auch so. Und dann nach einem Vierteljahr plötzlich dieser Wecker, kriegte ich so ein hüpfendes Gefühl in der Brust. So ein Gefühl von Freude. So, was ist denn das? So ein Kichern, so, ne? Irgendwie kriegte ich so eine Fröhlichkeit, so, ne? Irgendwie war mir so zum Lachen. Und das war so stark. Ich saß, ich weiß nicht, beim Autofahren, ich dachte, was ist denn los, ne? Ich verstehe, es gibt doch keinen Grund eigentlich. Und es war einfach, plötzlich kam Freude auf. Und dann dachte ich, ach, guck mal an, ne? Und wie lange ist das jetzt her? Also 25 Jahre, dass ich das letzte Mal gelacht hat. Und viele erzählen mir sowas. Und das ist Heilung des Herzens. Und da hätte ich vielleicht vorher auch schon gesagt, ach, das bringt sowieso nichts. Aber die Heilung ist ein kontinuierlicher Prozess. Und ich darf nur nicht unbedingt jetzt sagen, ich weiß Bescheid. Ich weiß genau, was ich brauche. Und ich weiß, was ich will. Und ich weiß, woran es fehlt und hapert. Genau das weiß ich alles nicht. Weil ich weiß sowieso nichts. Höchstens Stückwerk. Der Herr weiß es. Also bin ich gut beraten, zu ihm zu kommen. Und das ist eben dieses Moment des Opfers. Nicht? Also dann, also ein schönes Beispiel. Eine AOK-Mitarbeiterin, die kam da so vom, ist auch schon wieder ein halbes Jahr, die Zeit geht so schnell, und sagte so, Anne, die haben mich in so einem Callcenter, nicht? So Großraumbüro mit Telefon. AOK Niedersachsen. Und dann sagte sie so, die haben mich rausgemobbt, ich brauche eine Kur, 5 Wochen. Ich sage, du kriegst genau das nicht, du kriegst keine Kur, du kriegst eine Uhr und du gehst da wieder rein. Und dann sagte sie, wenn ich da wieder reingehe, dann lynchen die mich. Ich sage, die werden dich nicht lynchen, weil du gehst nicht allein. Ach so. Das Licht hat sich nicht vor der Dunkelheit zu fürchten, sondern wo das Licht hinkommt, hat die Dunkelheit zu weichen. Das ist was ganz anderes, steht da drin. So, und dann kam sie nach 3-4 Wochen wieder und ich sage, na, und wie war's? Und dann sagte sie, ja, du, das ist ganz erstaunlich. Also als ich da reinkam, die haben solche Augen gekriegt, ne? Und dann noch der Wecker. Und dann so, was ist das denn jetzt? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist meine Therapie. Und da wir so ein bisschen schlechtes Gewissen hatten, haben sie gesagt, na gut, okay, meinetwegen kannst bleiben. Und nach 3-4 Wochen haben die gesagt, du kommst nur noch mit Wecker hier rein. Weil immer, wenn dieser Wecker klingelt, kriegen die alle hier so gute Laune. Die werden alle so fröhlich. Ich weiß nicht, was mit deinem Wecker ist, aber irgendwie, das ist schon in Ordnung. Und ich sage, natürlich, wenn Jesus reinkommt, dann gibt's gute Laune. Dann kommt Freude auf. Und insofern ist das Wort Gottes immer wieder sich selbst bestätigend eben doch wahr. Aber unsere Vorannahmen und unsere Grundeinstellungen verhindern, dass wir die Früchte bekommen, die wir bekommen sollen. Weil wir genau dieses Moment, auf jeden Fall ist das schon mal ein Schlüssel. Ob es noch mehr gibt, ich weiß es gar nicht. Also ich weiß auch nicht. Also sagen wir mal so, solange ich ein exponentielles Wachstum sehe, was keine Begrenzung hat, also wenn das Schlimmste, was passieren kann, ist, finde ich, also für mich jetzt, wenn einer sagt, Mensch, du hast dich überhaupt nicht verändert. Dann klingeln alle Glocken, ne? Weil dann muss ich natürlich nicht bei meinem Nachbarn, sondern bei mir nachschauen, was mit mir nicht stimmt. Wo ich Gottes Fließen blockiere. Denn an sich ist die Erkenntnis und die Kraft Gottes nicht in der Zeit. Das braucht nicht 50 Jahre oder 100 oder keine Ahnung. Aber was Zeit braucht, meinem Empfinden nach, ist der Charakter. Der Charakter sollte man nicht unterschätzen eines Menschen. Das ist eine Baustelle, also bis zum Abwinken könnte man sagen. Und nur Gottes Kraft ist da in der Lage, daraus was zu machen. Ne? Also man nennt das, also wir sind ja so Gefäße der Herrlichkeit Gottes. Und das muss kompatibel werden. Und aus Menschen erstmal, aus uns selbst, dass wir leben, ist reine Gnade. Deswegen nennt man das auch, glaube ich, so. Weil was wir uns leisten, das könnte sich kein Kind leisten. So, das ist, da kann man sehr, sehr intensiv werden in den Vokabeln, ne? Also Unverschämtheit ist dann noch so, dass das eins der kleinsten Worte. Wenn man dem Kind sagt, bleib an der Straße stehen, dann, und guck nach links und rechts, bevor du darüber gehst, und das sagt einfach nö. Stell dir mal vor, ne? Ich meine, das musst du mir schon überlassen, ne? So von Kind zu Eltern. Und dann geht's immer weiter und dann ist es tot. Das geht sehr schnell bei den Kindern, wenn sie nicht tun, was die Eltern sagen. Dass wir leben, ist Gnade, weil wir tun praktisch fast nichts, was der Herr sagt. Vergib deinem Nächsten, ja, na also, sollte er mal erstmal. Und. Also, wir brauchen den Heiligen Geist für die Charakterveränderung. Und wenn ich immer so alle paar Wochen sage, Herr, komm mal mit allem, was du hast, ne, mal gucken, ob ich schon ein bisschen mehr ertragen kann von deiner Herrlichkeit, dann kommt das so ganz doll und dann irgendwann weiß ich nicht mehr, ob ich jetzt weinen oder lachen soll. Und dann sage ich, okay, Herr, danke, okay, soweit erstmal, ne, also bitte nicht mehr. Und dann, die Grenzen werden immer weiter gesteckt. Wenn die mal nicht weiter gesteckt würden, prozesshaft, dann müsste man sich Gedanken machen, wo die Blockaden sind. Aber ich glaube, wenn Gott käme mit all seiner Kraft jetzt, dann würde von uns gar nicht viel übrig bleiben. Weil wir sind so Gottes fern. So fern seiner Heiligkeit. Ich meine, stelle sich mal vor, im Himmel, da gibt es gar keinen Moment, wo du nicht rufst, heilig, heilig, heilig bist du Herr. Wo du nicht anbetest. Ständig bist du mit den Engeln in einem Chor. Immer. Ewig. Und hier sagst du dreimal täglich, muss auch reichen. Das überlebst du nur, weil Gott sagt, okay, da unten auf der Erde, ne? Also okay, da meinetwegen kannst du machen, was du willst. Am Rande des Universums so quasi, ne? Guckt eh keiner hin. Aber Gott ist genau derselbe hier wie im Himmel. Genauso anbetungswürdig ist Jesus hier. Nur wir haben kein Bewusstsein von Jesus. Er fällt uns nur gelegentlich mal ein. Sonntags. Oder abends beim Bibellesen. Oder in den Gebeten 3-4 Mal am Tag. Aber er ist immer 24 Stunden, jeden Tag, Sekunde für Sekunde anbetungswürdig. Und immer verheißt er Sieg. Immer weiß er es besser. Deswegen ist es so genial, dass ich, wenn ich immer auf Jesus schaue, immer Sieg habe, immer Haupt bin und nicht der Schwanz. Und immer noch ein hab. Weil Jesus hat immer noch einen. Und das ist, ich meine, das zu verpassen, ist doch ganz schön blöd, oder? Ich meine, das kann doch nicht wahr sein, dass man sich das nehmen lässt. Dafür müssen wir schon ganz schön blind sein. Und dementsprechend sind die Ergebnisse. Ne? Wenn du im Himmel bist, hast du natürlich keine Depression, ob genetisch oder nicht. Aber sag mal hier einem, dass Depression genetisch ist. Alles ist genetisch, wenn du so willst. Mehr oder weniger. Aber ich will nicht sagen, auch Anbetung ist genetisch, mindestens als neue Schöpfung. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, eine neue Schöpfung bist, dann hast du neue Gene, könnte man sagen. Du hast einen neuen Vater, einen Vater im Himmel. Und jetzt fang mal an anzubeten und meine es mal ernst mit Jesus und ich garantiere dir, nach einem Jahr hast du keine Depression mehr. Denn du hast jetzt nur noch 6-7 Minuten Zeit, depressiv zu sein. Dann musst du ja schon wieder. Ne? Der Wecker klingelt. Und ich entscheide mich jetzt dafür und ich bin meinetwegen jetzt mal angenommen, also machen wir es so, ne? Ich bin jetzt depressiv. Also es ist alles zum Kotzen, ne? Also das Leben ist so eine Scheiße und überhaupt und meine Schwiegereltern und meine Eltern und überhaupt alles. Und ich will da, weil ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken kann. Und jetzt soll ich jetzt auch noch Gott preisen. Herr, ich lobe dich, ich preise dich, ich bemühe mich wirklich. Und und dann Gott sei Dank, jetzt sind die 2 Minuten vorum, jetzt sind 6-7 Minuten wieder. 6-7 Minuten Pause und dann klingelt wieder. Herr, ich finde dich klasse, aber trotzdem. Und prozesshaft, ihr müsst das nüchtern, ihr dürft es nicht moralisch sehen, ihr dürft es auch nicht, nehmt das lieber sportlich oder experimentell, also versucht es nicht irgendwo, ach, der versteht mich sowieso nicht, der weiß ja gar nicht, wovon er redet. Nehmt das mal nicht so, sondern meine Frau ist ja Psychiaterin, von Modellerweiterung. Ne? Wir haben praktisch jede Psychotherapie gemacht, das stimmt, das hat sie heute Morgen erzählt, sowohl als Klient als auch als Therapeut. Und festgestellt, nichts funktioniert. Nichts funktioniert wirklich. Nicht wirklich. Sondern was funktioniert, ist Jesus. Nur Jesus funktioniert wirklich. Und deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich dieses jetzt mal teste. Ich sage ja noch nicht mal, dass es, ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass es funktioniert. Obwohl ich sage natürlich, dass es funktioniert. Aber ich sage, nach einer Woche tust du das Ding in die Tonne. Und sagst, es funktioniert nicht. Aber bitte, für diese Woche, wo du das testest, musst du sehr aufmerksam sein, damit du es nicht verpasst. Das erwarte ich von dir. Und dass du es nicht vorverurteilst. Dass du nicht schon vorher sagst, ach, das bringt sowieso nichts. Dann kannst du es natürlich lassen. Aber Wissenschaftler schaffen eine Versuchsanordnung und sagen, okay, jetzt testen wir das mal. Wir sagen mal möglichst nichts, was wir schätzen, was das ist. Und nach einer Woche gucken wir uns die Ergebnisse an. Wir rütteln auch nicht zwischendurch da dran und müsste da schon, sondern wir lassen das Ding laufen eine Woche und danach gucken wir, was bei rausgekommen ist. Und wenn nichts rausgekommen ist, dann tust du das Ding in die Tonne. Und wenn was rausgekommen ist, dann darfst du Danke sagen und weitermachen. Und ich habe bei über 10.000 Uhren, glaube ich, noch nicht wirklich sehr, sehr viele gesehen, die das Ding in die Tonne getan haben, weil sie gesagt haben, das bringt nichts. Aus dem Vorgesagten ist es ja auch völlig unlogisch. Ich kann natürlich sagen, es bringt nichts, wenn ich es nicht mitgekriegt habe. Oder wenn ich zu sehr in das Leistungsding gegangen bin oder zu sehr mechanisch geworden bin. Ja, wie machst du das denn, dass das nicht passiert? Ganz einfach, indem ich immer wieder mir meiner Position klar bin. Herr, bitte erbarme dich meiner. Ich brauche dich so sehr. Komm du in mein Leben. Es geht mir ja sowas von miserabel. Und eigentlich, du bist mir der Einzige, der mir helfen kann. Habe ich dir schon gesagt, wie klasse ich dich finde? Was erst 10.000 Mal heute, dann wird es aber allerhöchste Eisenbahn, dass ich dir sage, wie sehr ich dich liebe. Und dann wird das Herz wieder abgeholt. Damit man nicht in die Leistung kommt und nicht, 2 Seiten kann man vom Pferd fallen, nicht? Und nicht ins Mechanische. Man muss das, man kann auch sagen, sportlich ist auch so eine Betrachtungsweise. Ich bin zielorientiert, ohne in Stress zu kommen. Das ist ein schmaler Grat, aber ich ringe halt darum. Und ich mache es nicht allein, weil der Vater im Himmel sieht unsere Herzen. Und wenn wir uns bemühen, wenn wir sagen, du, ich weiß beim Besten nicht, wie das funktionieren soll, aber ich will mehr von dir, ich brauche dich, weil es geht mir sowas von überhaupt nicht. Und jemand, der noch 3 Tage zu leben hat, dem geht das auch. Also und ich meine die Schmerzen teilweise. Ne? Der eine, der kam jetzt letztens, das ist auch so, das ist das, was ich sagte. Nicht? Also das wird jetzt immer mehr so oftmals, dass die Menschen sagen, ich rufe dich an und beim Telefonat bin ich geheilt. Oder ich schreibe dir eine E-Mail und während des E-Mails schreiben bin ich geheilt. Und der hatte gesagt, ich bin 19 Mal am Bein operiert worden. Mein ganzes Leben war ich nur in Krankenhäusern. Es ist mir, sind mir Knochen immer rausgenommen und wieder rein und pulverisiert und nicht und infiziert und es dann die Schmerzen und dann wurde wieder ein Teil amputiert und dann ist wieder ein Stück Knochen dazwischen gesetzt und mit Wachstumsfaktoren und das Knochenmark. Und ich habe meine 65 Jahre aus Münster in der Nähe von Hamburg. Und dann sagte, also die Schmerzen, du machst dir keine Vorstellung. Und dann am Donnerstag, und ich habe angerufen, um hier einen Termin in der Praxis zu kriegen, und ich bin nicht durchgekommen und die Schmerzen wurden noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und am Freitag habe ich es wieder versucht, habe ich gesagt, eigentlich brauche ich da gar nicht mehr hin, weil ich komme da sowieso nicht mehr hin, weil diese Schmerzen, Bei neuropathischen Schmerzen lassen sich Menschen manchmal freiwillig amputieren, was natürlich Blödsinn ist, wegen dieses Phantomschmerz. Aber die sagen, nimm mir das Bein ab. Weil ich kann nicht mehr schlafen vor Schmerzen. Diese Schmerzen, sie bringen mich um den Verstand. Und so ähnlich war das da bei ihm. Und dann sagte er, und dann bin ich durchgekommen. Und dann habe ich einen Termin für Dienstag gekriegt, erstaunlicherweise, aber das ist bei Gott so. Also der macht die Termine, normalerweise sind immer so 2-3 Monate Wartezeiten. Und ich lege den Hörer auf und die Schmerzen sind weg. Vollkommen weg. Und dann vollständig weg. Und dann gehe ich so und dann denke ich, das ist ja komisch. Und dann machen wir am Wochenende, meine Frau und ich, lange Spaziergänge, da so Steinhuder Meer, da irgendwo Pilzwälder, Pilze zu suchen, wir haben keine gefunden. Aber 2 Stunden sind wir spazieren. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 2 Stunden spazieren gehe. Und keine Schmerzen mehr. Eigentlich brauche ich da gar nicht mehr hin, weil ich bin geheilt. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn der Dr. Elsen doch beten könnte, dass wir hier noch Pilze finden. Weil wir haben keinen einzigen gefunden. Und dann sagt meine Frau, guck mal, da ist einer direkt hier am Parkplatz. Ne? Und ich sage, nee, den einen lassen wir liegen. Ne? Und dann sagt sie, nee, den nehmen wir mit. Oh, guck mal, da ist noch einer. Und dann hatten wir in 5 Minuten 2 Kilo. Da fragt man sich wirklich, was läuft da eigentlich? Und manche, wie gesagt, dass sie Taschentücher schicken, das ist normal. Aber es ist eben so, wir können die ja gar nicht alle, 40, 60 E-Mails am Tag, 20, 40 Telefonate, die anrufen. Und wir sagen einmal am Tag, Herr, wir legen hier eine Hand drauf, heil du sie, wir kennen sie nicht beim Namen, wir kennen sie überhaupt gar nicht. Und dann bitte greif du ein und nach ein paar Tagen oder Wochen, je nachdem, kommen dann alle möglichen Antworten, Feedbacks und so. Ja, ist besser geworden oder ist geheilt oder habe ich nicht mehr oder habe ich wieder oder was, wenn man jetzt ein Organ nicht hatte. Oder, das ist auch manchmal so. Ne? Also Organe können auch nachwachsen. Da hatte die eine gesagt, ja, da ist mir die Schilddrüse ja rausoperiert worden wegen zu Verkrust. Aber jetzt muss ich immer diese Hormone nehmen und das ist so schwer einstellbar. Und dann habe ich gesagt, wir werden jetzt dafür beten, dass die Schilddrüse nachwächst. Und zwar genau so groß wird, dass du keine Hormone mehr brauchst. Und dann ist es wirklich wahr. Ich habe den Befund sogar gekriegt von ihr und sie hat hat berichtet, sie war dann alle paar Wochen da und irgendwie so, ein Vierteljahr vielleicht, es ging zog sich über ein halbes Jahr, sagt sie, der Endokrinologe, der war total verdattert. Er sagt, ihre Schilddrüse, die wird ja wieder größer. Und dann war sie fast normal groß. Auf der operierten Seite, wo praktisch nichts mehr war. Und dann hat sie aufgehört zu wachsen. Und ich sage, ja, dafür haben wir doch auch gebetet. Einer bei uns in der Gemeinde, der hatte eine Beinlängenverkürzung. Also nicht so viel, sagen wir mal so 3-4 Zentimeter. Und dann habe ich gesagt, okay, Bein, dann komm mal raus. Ne? So lang, erstmal so gleich lang. Und dann war es gleich lang. Und weil das so beeindruckend war, habe ich dann also mal so 10 Leute nach vorne geholt, dass sie sich das mit angucken. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen das so, jetzt lassen wir es nochmal 7 Zentimeter weiter rauswachsen. Ne? Nur damit man sieht, das ist nochmal so ein Stück. Also ich meine, dass man das eben beliebig, das ist jetzt nicht nur 2 Zentimeter und ein bisschen und Knochen verschieben. Ne? Bei Andi, ne? Und dann ist das 7 Zentimeter rausgewachsen. Und dann habe ich gesagt, und jetzt wächst mal wieder rein. Oder nee, stimmt gar nicht, ich stand da raus und dann sagte mir einer, Mensch du, pass mal auf, ist schon wieder 2 Jahre her oder sowas, das wird ja immer länger. Und ich sage, ja, wir haben gar nicht gesagt, stopp, das stimmt überhaupt, richtig, gut beobachtet. Na? Und was sagen wir jetzt? Jetzt wird wieder kürzer. Und dann ist es wieder natürlich so, und dann habe ich gesagt, und zwar genauso lang, wie es ist, dass es da dieselbe Länge hat wie der andere. Und am nächsten Tag ist er dann zum Orthopäden gegangen und er hat diese Computertomographie und hat gesagt, es ist kein Beckenschiefstand mehr, es ist keine Beinlängendifferenz mehr vorhanden. Was ist denn passiert? Ja, wir haben in der Gemeinde gebetet. Erinnert sich? Das war, weiß es noch. Und so sind die Heilungen. Und das ist natürlich, wie gesagt, sehr beeindruckend und ermutigend. Alle, die das gesehen haben, fragen noch. Das ist so stark. Es ist so wunderbar, wie groß unser Gott ist. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Es ist nur die Frage, was ich glaube. Und da wir alle in der Regel ein Bedürfnis haben nach mehr Heilung, nach mehr von Gott und von Jesus in meiner Gegenwart, in meinem Leben, muss ich Glauben entwickeln. Muss ich sagen, ich hoffe nicht, Die Liebe. Ich hoffe, ich glaube, ist es denn wahr, ne? Der Reinhard Bonnke in seiner Biografie, ne? Ja, ist das denn die Möglichkeit? Soll es denn wirklich wahr sein? Ja, sage mal. Hat er gedacht. Hätte gedacht, sagt der Hamburger. Und der Herr sagt, ja, es ist möglich. Und der Heilige Geist ist gekommen und die Millionen haben sich bekehrt, genauso wie sie sich hier bekehren werden. Das ist ganz normal, wenn Gottes Gegenwart da ist. Aber wir begrenzen ihn so sehr in unseren Vorstellungen. Nee, das lassen wir mal, weil das ist jetzt einfach auch zu viel. Und überhaupt, also dieses, man muss ein bisschen, aber ich weiß, dass unsere Kinder werden noch ganz andere Beziehungen mit Gott haben, als wir sie haben. Weil, wenn wir uns überlegen, was wir für Beziehungen jetzt mit Jesus haben, also also mehr werdend im Vergleich von vor 100 Jahren, da waren das vielleicht 1, 2 oder 3 oder 5 auf der Welt, keine Ahnung, oder wie viel das waren. Und es wird immer normaler, weil, sagen wir mal, die Erkenntnis Gottes immer mehr ins Leben kommt und der Geist Gottes einfach auch immer mehr Raum bekommt. Weil, man könnte vielleicht auch sagen, weil die Not immer größer wird. So. Genug für heute. Lass uns beten. Für weitergehendes. Morgen Gottesdienst, da wird für Kranke gebetet und den Büchertisch empfehle ich sehr, mit Gebet zu besuchen. Wir werden jetzt beten. Ja, beten wir erstmal so. Himmlischer Vater, bitte, schließ mal kurz die Augen. Gibt es hier Menschen, bitte zeig sie doch oder zeig ihnen doch, wie sehr du sie liebst, indem du jetzt an ihre Herzen klopfst, die dir noch nie ihr Leben übergeben haben, die noch nie dich als Herrn in ihrem Leben angenommen haben, die aber möglicherweise spüren, dass heute der Tag ist, wo du sie rufst, wo sie ein Ja zu dir sagen sollten vielleicht auch können. Gibt es hier jemanden, der noch nie sein Leben Jesus übergeben hat und das aber gerne tun möchte, der bitte hebe doch jetzt mal die Hand. Ist hier jemand? Manchmal braucht es ein bisschen. Manchmal ist es auch so, dass so bestimmte Voraussetzungen dafür erst mal erfüllt sein müssen. Und sich das einfach so ein bisschen auch entwickelt mit der Zeit. Vielleicht ist aber auch heute der Tag. Himmlischer Vater, bitte schenk du doch Gnade und Jesus, geh durch die Reihen. Wenn hier jemand ist, dann bitte gib der oder demjenigen doch den Mut, jetzt die Hand zu heben. Jetzt ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ja, okay, ich sehe es. Ist das ein Handzeichen? Ja. Ja? Gibt es noch mehr? Es sind noch viele hier. Gibt es noch mehr? Danke. Danke, Jesus, dass du das verstärkst, was du jetzt angefangen hast, dass du die Herzen anrührst. Himmlischer Vater, greif du ein. Danke, jeder Mensch, jede Seele ist dir so kostbar. Und du willst, dass niemand verloren geht. Und Jesus, du bist der einzige Weg zum Vater. Gibt es noch mehr? Okay, vielleicht kommt das noch, dann sprecht jemand von der Leiterschaft an, und wenn ihr von dieser Gemeinde seid oder von einer anderen. Den lieben Bruder, der jetzt eben die Hand gehoben hat, den bitte ich jetzt immer nach vorne zu kommen. Kommst du mal nach vorne? Und wenn noch mehr sich angesprochen fühlen, dann traut euch und kommt ebenfalls nach vorne. Halleluja. Bitte? Ja, das machen wir gleich vielleicht. Sind hier noch mehr? Wie gesagt, aber nachher haben wir ebenfalls noch die Möglichkeit. Gut, dann komm noch mal einfach. Ja, das wird schon. Ja, die gibt es immer so, ne? Ja, aber wundere dich nicht, wenn es besser wird, weil wir haben das jetzt gerade beim Fasten gehabt, ne? Die konnte da gar nicht die Treppen hochlaufen und dann plötzlich konnte sie wieder da hochhüpfen und vorher konnte sie sich gar nicht rühren vor Schmerzen. Ne? Kommst du aus der Gemeinde?
Nee, ich bin vom Jagdstahl. Ich bin vom Jagdstahl.
Mhm. Bist du in einer Gemeinde?
Ja, in Schöndal.
Mhm. Okay, wunderbar. Ich würde dich jetzt bitten, dass du mir jetzt mal nachsprichst. Du hast dein Leben noch nie Jesus übergeben?
Noch nicht.
Und ihr bitte ich euch, dass ihr ihm eure Hände segnend entgegenstreckt und dass ihr auch mitbetet, mitsprecht. Dann sprich mir mal nach, bitte. Jesus Christus.
Jesus Christus.
Ich komme jetzt zu dir.
Ich komme jetzt zu dir.
Und bitte dich.
Und bitte dich.
Dass du der Herr in meinem Leben bist.
Dass du der Herr in meinem Leben bist.
Und ich dein Kind sein darf.
Und ich dein Kind sein darf.
Sprecht mal mit. Ihr, die jetzt hier sitzt, ja? Ich danke dir.
Ich danke dir
für dein kostbares.